Oh, ist das nicht wahr? Herr, ich empfange. Empfange was? Jede Verheißung, die er gemacht hat, ist von mir. Und nun, bevor wir uns setzen, lasst uns unsere Häupter einen Augenblick beugen, sodass wir nicht vergessen werden zu beten für diese Taschentücher hier. O Herr, wir sind dankbar dir heute Abend für diese Lieder von Zion, für dieses altmodische Evangelium, das unsere Herzen von Böse reinigt. Und denn die gnädigsten Verheißungen in der Bibel sind unser. Durch Glaube empfangen wir sie. Und wir wissen, dass Gott keine Person ansieht. Und in der Generation, worin Paulus gelebt hat, die Menschen, als so viele waren krank. Und sie brachte ihm Taschentücher und Schürze, dass er sie legen möchte auf seinem Körper und dass sie dann von seinem Körper zu den Kranken und Beladenen gebracht werden könnte. Und die Schrift sagt uns, dass die unreine Geister aus dem Menschen rausgingen und auch ihr Leiden verließ sie, um ihren Glauben in den Herrn Jesus. Gott, Paulus ist in deine Gegenwart gegangen, ungefähr fast 2000 Jahre her. Jene Generation ist mit ihm gegangen. Aber du bist Gott von jeder Generation. Und nun, die Menschen heute Abend haben dir geglaubt und wir übergeben dir heute Abend diese Taschentücher und kleine Stückchen Stoff und glauben von ganzem Herzen, dass du unser Gebet beantworten wirst und sie werden geheilt werden. Gewähre es, Herr, wir senden es ihnen für die Herrlichkeit Gottes im Namen Jesu, sein Sohn. Amen. Ihr könnt euch setzen. Und nun die, die dieses hierher gelegt haben, ihr könnt herkommen sofort nach dem Schließen von der Versammlung, um sie zu holen. Ich freue mich so heute Abend. Ich bin draußen heute gewesen in den Bergen. Sobald als ich fertig war mit den Aussprachen, die ich hatte, dann bin ich hingegangen, um zu beten. Und jedes Mal, wenn ich so in diese wüste Sonne komme, dann gibt es mir das, dass ich wünsche, zurückzukommen. Aber um ein Ding, da bin ich heute Abend sehr froh. Meine Frau, also so viel wie wir zusammen gewesen sind, also hat sie große Visionen Gottes manifestiert gesehen und geschehen sehen. Sie war da am Fluss an dem Tag in Jeffersonville, als der Engel des Herrn seine erste Erscheinung machte. Und es wurde veröffentlicht in der Vereinigten Presse im ganzen Land. Und es war 1933. Und sie stand dort und hörte die Stimme, aber sie sah das Licht nicht. Nun, sogar die Fotoreporter von der Zeitungen sahen das Licht. Aber sie war ziemlich jung damals, ungefähr 12 Jahre alt. Und sie hatte das Licht noch nie gesehen. Sie beachtete die Leute, weil vielen wurde ohnmächtig. Und es blieb da auch nur ungefähr eine Minute und dann ging es direkt zurück in den Himmel. Und die Zeitungen brachten einen großen Artikel damals, ein mystisches Licht erscheint über ein Ortsbaptistenprediger, während er tauft. Das ging in Kanada rein, auch in die Presse dort. Und dann ungefähr 3 oder 4 Jahre her, als ich in Phoenix zum letzten Mal war, ich glaubte, da war Bruder Jack Moore war bei mir und er hatte, also meine Frau ist sehr schüchtern. Und so, er rief sie zum Podium, ganz unerwartet. Und es schien, als ob sie ohnmächtig wurde. Und sie kam her, nachdem ich schon auf dem Podium war. Und die Salbung war dort für eine Heilungsversammlung. Und sie sagte, das war das erste Mal, dass sie je in jene Gegenwart war wie da. Und nun, vorgestern Abend sah sie ihn auf dem Podium. Zum ersten Mal, dass sie ihn je sah. Und als es hier auf dem Podium stand. Und als ich sie dann draußen begegnete, waren Tränen in ihren Augen. Und sie sagte, Billy, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich es sah. Sie sagte, du betest für eine Frau und ich sah es dann direkt vor sie kommen und stand da ein paar Augenblicke und ging dann wieder herum und war dann, wo du warst. Und dann, sobald als du aufhörtest mit reden, ging es weg. Ich bin so glücklich deswegen, dass es vor ihre Augen gekommen ist. Siehst du, diese Frau hat eine ganze Menge durchmachen müssen und so freue ich mich so deswegen. Nun, morgen Abend ist die Heilungsversammlung. Ihr wisst, Wir haben diese ganze Woche schon gesagt, dass die Heilungsversammlungen am Freitagabend sein werden. Und so kommen dann morgen Nachmittag oder früh am Abend ungefähr 6 Uhr, sodass ihr den Rest von der Versammlung nicht unterbrechen braucht. Und Billy, Leo und Jean und die werden da sein mit der Gebetskarte, um euch eine Gebetskarte zu geben. Und dann, wenn wir dann die Menschen zu dem Podium bringen, oder dann werden wir dann die Menschen zum Podium bringen, um für sie zu beten. Nun, ich habe eben die amerikanische Versammlungen so zu gestalten, wie es den Leuten gelehrt worden ist, mit dem Auflegen der Hände. Nun, das ist schriftgemäß, aber es ist eine jüdische Tradition. Das ist nicht für die Heiden. Aber die Heiden haben das übernommen. Der Heiden sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dache kommst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird leben, das ist richtig. Aber der Jude sagt, komm her und lege die Hände auf meine Tochter und sie wird leben. Siehst du, das war ihre Tradition, das war nicht für die Heiden. Und Abend für Abend und Stunde für Stunde, Tag und Nacht kommt der Heilige Geist, offenbart, geht durch das Gebäude, spricht die Geheimnisse des Herzens. Ihr seht es ja fortwährend. Das ist, um euch wissen zu lassen, dass die Gegenwart des Herrn hier ist. Nun, wenn ihr es doch nur annehmen könnt, dann würdet ihr gerade da geheilt werden. Nun, weil die ganze Heilung, die je für dich getan werden sollte, ist schon zu Ende. Es war schon vor 1900 Jahren. Also die ganze Rettung, die du je empfangen wirst, ist schon für dich bezahlt worden. Ist schon dein, du brauchst nur zu empfangen. Und es ist jetzt schon 1900 Jahre und mehr, seitdem es Rettung für dich wurde, oder seitdem es Rettung für dich gibt. Aber nun, habt ihr mich beobachtet in der Versammlung? Ich sag dann, wird es dich glauben lassen. Siehst du, Zeichen und Wunder sind nicht für Heilung oder Rettung, aber einfach, um den Leuten klar machen zu lassen und verstehen zu lassen, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Und dann es ist mehr als ein Wunder. Wir fangen jetzt einfach an, Wunder zu sehen. Nun, wenn es nun um eine Person geht, die, und es gibt hier verschiedene, die aufgestanden sind von ihren Bahren und Rollstühlen und solche Sachen herausgegangen sind, aber das ist nicht genau ein Wunder. Nein, siehst du, sogar die christliche Wissenschaft hat das. Und es könnte sein, dass das ein geistiger Zustand ist, dass du einfach deine Art von Denken änderst. Nun, wir glauben nicht, dass das es war, weil ich glaube, es war Glauben. Aber doch, ich war in Alsace, Lorraine, Frankreich. Es war in Paris. Ich war auch in Paris. Und ich ging dort zu einem Ort, wo sie eine tote Frau hatten liegen dort drinnen. Sie war begraben. Und dann rieben sie einen Felsen dort und die Menschen gingen dort rein, verkrüppelt mit Krücke, und legte sie aber dann dorthin und gingen weg. Nur von dem Reiben von dem Felsen über diesen tote Frau. Siehst du, sie ist tot. Und sie könnte genauso wenig Fürbitte einlegen wie... Weil es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, und das ist Jesus Christus. Ich komme aus einer katholischen Familie, und ich weiß, dass sie daran glauben, an diese Leute, die gestorben sind, und dass das dann ihre Geister sind, die Fürbitte für sie einlegen. Also verschiedene. Einige für die Politik, einige für andere Sachen. Nun, meine Meinung ist, dass es Spiritismus ist. Also ich möchte eure Gefühle nicht verletzen, das hoffe ich, aber ich müsste und ich muss auch ehrlich sein. Siehst du, alles was vermittelt zwischen den Toten, also alles was von den Toten Fürbitte einlegt, ist Spiritismus. Sie haben mich darauf übergefragt in Mexiko und sagte, was dann wohl mit Jesus? Ich sagte, er ist nicht tot, er ist wieder aufgestanden. Und er lebt für immer. Siehst du, er ist nicht tot, er lebt. Der Rest von denen ist zu der anderen Seite hingegangen, wovon die Schrift sagt, dass sie, die dort sind, nicht hierher kommen können. Und die, die hier sind, können nicht dorthin gehen. Kein Mensch hat je dieses überquert oder wird es je überqueren. So, das ist da damit erledigt, wenn Jesus das so gesagt hat. Aber wir finden wohl, dass diese Dinge wirken. So, und nun, an jedem Abend versucht der Heilige Geist euch zu bringen, die Gegenwart von seinem Wesen hier, nicht die Gegenwart eines Menschen. Ein Mensch kann sich nur demütigen. Durch eine Gabe kann er sich selber ergeben zu einem bestimmten Bereich des Geistes, das Gott euch öffnen kann oder dir öffnen kann. Aber es wird nie wirken, bis dass du es selber glaubst und annimmst und dann wirkst es. Siehst du, also wenn du dann da sitzt und jeder würde es nicht glauben, glaubt nicht ein Wort davon, dann wird es auch nicht wirken. Also als Jesus ging zu seiner eigenen Bekanntschaft, sein eigenes Land, dann konnten viele mächtige Werke nicht getan werden wegen ihren Unglauben. Und wenn er es damals nicht tun konnte, kann er es jetzt auch nicht tun wegen ihren Unglauben. Siehst du, es ist dein Glaube. So, es braucht dich und mich dazu, zusammen mit dem Heiligen Geist, um diese Dinge geschehen zu lassen. Um mich frohlocken zu lassen, um dich frohlocken zu lassen, dass Gott hier ist, der sein Wort hält. Aber wenn der Heilige Geist dann kommen kann in eine Versammlung und genau das erfüllt von der Schrift, was er sagte, das stattfinden würde in diese letzten Tage, und er geht dann heraus über die Versammlung, wie er es tat damals, als er hier war, und unterschied die Gedanken, die Geheimnisse des Herzens und die Absichten des Herzens und des Verstandes. Ja, wie kann da jemand dann noch anzweifeln? Siehst du, das ist ein vollkommenes Wunder. Mehr Wunder, dann dass ein Krüppel gehen kann. Weil es ist unmöglich, das zu tun ohne geistliche Kraft. Es muss schon eine geistliche Kraft geben, um das zu tun. Und dann, du siehst es dann ganz genau, das, was die Bibel verheißen hat und was wir glauben. Es ist mehr ein Wunder als Jubeln, seht ihr? Und es ist auch mehr Wunder als in Zunge sprechen. Sogar Paulus sagt das. Sogar die Gabe des echten Heiligen Geistes, das Sprechen in Zunge, also das ist aber mehr ein Wunder als das. Und nun, wir sind beim letzten Wunder. Es ist vorausgesagt worden auf diese Weise in der Bibel. So, heute Abend, du hast nicht oder brauchst nicht zu warten bis morgen Abend, dass du in die Gebetslinie kommst, um die Hände, dass die Hände auf dich gelegt werden. Nein, also das Auflegen der Hände wird nicht mehr tun, dann die Unterscheidung der Gedanken des Herzens. Also nicht mehr als das, wenigstens meiner Meinung nach. Und dann kannst du es einfach empfangen und halt es fest, es ist von dir. Und du glaubst es von ganzem Herzen. Aber morgen Abend, wenn du also die Schrift sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium zu jedem Geschöpf. Und diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Alle Zeichen. Und dann zum Schluss sagt er, wenn sie die Hände auflegen auf den Kranken, werden sie gesund werden. Das ist wahr. Sie, also, das wird den Gläubigen nachfolgen. Gut. Nun, wir sind Gläubige. So, nach der Art haben wir Abend für Abend die Hände auf den Kranken gelegt. Und Gott hat große Wunder mit ihnen gewirkt. Und wir haben große Wunder gehabt beim Beten über den Taschentücher. Und wir haben große Wunder gehabt bei der Unterscheidung der Gedanken des Herzens. Seht ihr, alles zusammen wirkt es zur Ehre Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht für einen Menschen und es ist nicht für eine Gemeinde, es ist für die Herrlichkeit Gottes. Gottes Herrlichkeit. Und nun, bevor wir das Wort öffnen für den Abend, oh, wir können schon die Seite auf diese Weise umschlagen. Aber Gott muss es öffnen, weil die Schrift lässt keine eigenmächtige Auslegung zu. Aber der Heilige Geist, der die Schrift geschrieben hat, ist der Ausleger davon. Deshalb lasst uns unsere Häupter beugen, während wir jetzt beten. Und nun, wie viele möchte, dass an sie gedacht wird im Gebet? Also wollt ihr das wissen, lasst jetzt, indem ihr eure Hände hebt oder was es sei. O Gott, schau, wir alle sind in Not, ist nicht so? Ich bin auch in Not, Freunde. Ich habe auch meine Hände gehoben. Nun, himmlischer Vater, demütig und ruhig und ehrfürchtig kommen wir in deine große, erhabene Gegenwart. Mit dem Wissen, also, dass bevor einer von diesen Dingen geschieht, bist du hier. Weil du hast verheißen zu sein, hier zu sein. Du sagtest nämlich, bevor du weggingst, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, werde ich in ihrer Mitte sein. Und wenn sie einig werden in eine bestimmte Sache, so als ob sie eins sind oder auf eine Person fragen, dann werden sie es bekommen. Und nun, Herr, ich bringe deine Verheißung zu diesem Kaufpreis deines Blutes. Und ich bitte, dass jeder Mann, Frau oder Kind, der seine Hände gehoben hat heute Abend, und du kennst ihre Herzen, mögen sie empfangen, worum sie gebeten haben. Gewähre es, Herr. Und nun, wir sind Leute, die in Not sind. Wir gehen in eine dunkle Welt mit deinem großen Feind, mit dem wir also kein Kampf oder kein Streit machen könnten, wenn es nicht für dein Heiligen Geist wäre. Deshalb, wir sind hier und vertrauen und glauben und handeln im Glaube, dass er vor uns gehen wird und den Weg frei machen. Und so viele Faulgruben sind auf dem Wege aufgestellt vor unseren müden Füßen. Und wir versuchen jetzt, die blutige Fußstapfen nachzufolgen von ihm, der Tod, Hölle und Grab überwunden hat. Leite uns heute Abend durch deinen Heiligen Geist, Herr, und zu den Worten hin, die gesagt werden sollten. Und dann leite die Worte zu den Herzen, die sie brauchen. Oder zu den Herzen von denen, die sie brauchen. Und dann, Herr, möge am Ende von der Versammlung, wenn wir anfangen, zurückzugehen nach unsere verschiedenen Häuser, mögen wir dann imstande sein, wieder zu sagen, das, was die sagten, die von Emmaus kamen, brannte nicht unser Herz in uns, während er zu uns redete unterwegs? Denn wir bitten das im Namen Jesu und für seine Sache. Amen. Nun, ihr, die eure Bibel dabei habt, schlägt jetzt mit mir auf, also 1. Könige. Da möchte ich einen Teil lesen aus dem 17. Vers, aus dem 17. Kapitel, lieber gesagt. Und da möchte ich anfangen in Vers 5, 14, 15 und 16, 17. Kapitel, 1. Könige. Und da heißt es, denn so spricht Jehova, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug soll nicht abnehmen, bis auf den Tag, da Jehova Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Worte Elias und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, nach den Worten Jehovas, das er durch Elia geredet hatte. Es muss schon fast Tageslicht gewesen sein, als sie aufwachte. Sie drehte ihr müde Kopf auf dem Kissen, als sie dieses klägliche Schreien hörte aus dem Zimmer. Also sie war nicht imstande gewesen, die ganze Nacht zu schlafen. Sie war so aufgewühlt durch dieses große Trauerspiel. Dieser kleine Junge war wieder wach geworden und er war nicht imstande, länger als 20 oder 30 Minuten zu schlafen. Ganz so richtig seine kleine Stimme hören, die sagte, Mama, willst du denn nicht nochmal runtergehen und im Vorratskammer schauen, ob da vielleicht doch noch ein Stückchen Brot ist? Ich bin so hungrig und ich kann nicht schlafen. Und als sie dann schaut in sein kleines Gesicht, seine kleine eingefallene Wange, und seine kleine Augen, die gelb wurde, sein langes Haar, weil er nicht zum Friseur gewesen war, sein zerlumptes Nachthemd, da fielen große Tränen von ihren Augen auf sein kleines Gesicht. Und sie klopfte ihn auf die Wange und sagte, Schatz, versuche doch zu schlafen und habe ein bisschen Verständnis. 3 Jahre hat es keinen Regen gegeben auf der Erde. Sie kniete hin auf die Erde. Und ich kann so richtig sehen, wie sie es ausschreit zu Gott und sagt, O Herr Gott Jehova, du bist der Gott von unserer Väter. Du hast deine Kinder ernährt und für sie durch all diese Jahre gesorgt. Und ich habe versucht, Treue zu leben und aufrichtig vor dir zu sein. Und nun muss ich sehen, wie mein kleiner Junge ruft, um etwas zu essen. Und ich habe nichts ihm zu geben. Und es ist jetzt schon viele Wochen, dass wir uns selber nur alle 3 oder 4 Tage eine Mahlzeit erlauben. Und nun ist alles aus, weg, als nur noch ein kleinen Handvoll Mehl und noch gerade ein Löffel voll Öl. Und ich versuche das schon nicht anzurühren bis zum Tagesanbruch, dass wir nicht während Nacht brauchen zu sterben. Was habe ich getan, oh Gott? Ich bin doch dein Knecht, dein Magd, und ich habe Treue gelebt. Mein Mann ist umgekommen in einem Kampf, in einem Streit, ein Streit für den Herrn. Und ich bin schon einige Jahre jetzt Witwe. Und ich habe versucht, aufrichtig und zu leben und deine Gebote zu halten. Und wenn nun meine Zeit gekommen ist, nun mir macht es nichts aus. Aber mein kleiner Junge, also es zerreißt einfach mein Herz in Stücke, ihn betteln zu hören, um etwas zu essen und dann nicht zu haben, ihm geben zu können. Und als sie dann ihr Gebet beendet hatte, stand sie auf. Er war wieder eingeschlafen für ein paar Augenblicke. Sie hatte ihr Arme gehoben und ihr zerlumptes Nachthemd, was sie trug, war einfach am Ende. Er ging zu dem Fenster und schaute raus. Der Tag war im Begriff anzubrechen. Oh, es war schon so heiß. Die heiße Winde von Gottes Gericht bliesen über ein Land, was Gott vergessen hatte. Das war während der Regierung von Achab, Israels grausamster und schlechtester König. Er hat eine Sünderin geheiratet, Isabel, und sie war eine Götzendienerin. Und solch eine Mischehe kann nie gut sein, glücklich sein. Es kann einfach nicht sein. Entweder wird die Frau den Weg des Mannes einschlagen oder der Mann den Weg der Frau. Sie war eine sehr anziehende kleine Frau. Und Achab, also einfach irgendwie ein lauwarmer Gläubiger. Und er hatte eben ihre Ansicht übernommen und sagte, ach gut, Religion, das ist nichts für mich. Ich bin ja König. Und es war schon lange her, dass sie die Altäre Gottes niedergerissen hatte und dafür Altäre von Baal aufgestellt hatten. Und der Ruf war so stark gegen diese wahre Religion, oder der Schrei gegen diese wahre Religion, gegen die wahre Religion war so stark, bis dass die Prediger unter den Druck nachgegeben hatte. Vor einiger Zeit machte ich eine Bemerkung über Prediger oder irgendetwas in diesem Tag. Und eine Gruppe kam zu mir und sagte, Bruder Brenham, unsere Versammlungen setzen uns so zu. Das ist, was es verursacht. Die Versammlung geht nämlich weg, wenn ihnen der Prediger nicht gefällt. Also, und solange diese Prediger, dieser Druck ausgesetzt waren von dem König, weil die Sünde erlaubt war, da gab es einfach keine Grenze. Das ist ein ganz gutes Bild von heute, weil die Nation hat diese Dinge gut geheißen und die Menschen wollen allgemein beliebt sein. Sie dachte, solange auch die Nation es auch so sagt, muss es schon richtig sein. Und so ist es auch, wie sie heute sagen. Solange wie unser Land, die Nation, sagt, dass es richtig ist, Bier zu verkaufen, dann ist es auch richtig, Bier zu trinken. Solange das Land es erlaubt, unsere Frauen halbgekleidet auf die Straße zu gehen und das Gesetz verhaftet sie nicht, nun, dann ist es auch richtig, um das zu tun. Das mag schon richtig sein für das Land, für die Nation, aber in Gottes große Bücher, da bist du verantwortlich und du wirst dich zu verantworten haben vor Gott. Aber sie waren gefallen und hatten unter diesen Last nachgegeben. Und das und die Nation gedeihte und sie dachte, dass Gedeihe, Glück, ein Zeichen war, dass Gott mit ihnen war. Aber das ist überhaupt nicht die Wahrheit. Gott kommt zu dir. Also es gibt einen alten Spruch, einen gottentehrenden Spruch. Und da heißt es, Gott hilft die, die sich selber helfen. Das ist eine unehrvolle Sache zu Gott. Gott hilft die, die sich selber nicht helfen können. Er ist der Gott von denen, die seine Gnade brauchen. Und er ist ein barmherziger Gott. Und jener Spruch, da heißt es, er hilft die, die sich selber helfen. Wenn du dich selber helfen kannst, dann brauchst du seine Hilfe nicht. Aber er hilft denen, die sich selber nicht helfen können. Aber die Nation hatte gedacht, dass solange als sie gut aßen und gut gekleidet waren, nun, dass dann alles schon richtig sein würde. Aber es gab einen, der noch immer altmodisch war. Der glaubte, dass Gott, dass ein Gott gab und dass er altmodisch ist. Und glaubte, dass ein Gott war, der sein Wort hält und glaubte auch, dass der Gott von Abraham, Isaac und Jakob heilig war und eine vollständige Übergabe an seine Heiligkeit verlangt. Aber Isabel und ihre moderne Mannschaft hasste ihn. Er war aber ihr Prediger, aber das glaubte sie nicht. So er musste sich selber um sein Leben verbergen. Und Gott hatte ihn heraufgesandt auf einem Berge und sagte, gab ihm eine Botschaft und sagte, geh herunter und sag diesem alten bösen König, so spricht der Herr, es wird nicht regnen oder sogar Tau fallen, bis dass ich es sage. Und er legte es also in den Mund von Elisa, um Regen zu rufen, wenn die Zeit dafür da war. Und er hat also die Schlüssel vom Himmel. Er konnte schließen oder öffnen. Und er sagte, also ich möchte, dass du jetzt heraufgehst, aus der Wüste heraus, oder lieber gesagt in die Wüste und aus diesem Chaos heraus. Also geht von ihnen weg. Also du hast denen jetzt gepredigt und sie wollen nicht auf dich hören. Sie werden fortwährend schlechter. Also gehe jetzt herauf in die Wüste. Und da setze dich hin bei einem Fluss, bei dem Bach Krit. Und ich habe den Rabe schon geboten, für dich zu sorgen. Oh, wenn die Menschen nicht wollen, also Gott hat schon Raben, die das tun können. Johannes sagte, Gott ist imstande, von diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken. Jesus sagte, und wenn sie schweigen, dann werden die Felsen sofort herausrufen. Gott kann tun, was er will. Er sagte, ich habe den Raben geboten und sie werden dich ernähren. Und sie brachte ihm Fleisch und Brot. Irgendjemand sagte mal, wo haben sie das eigentlich hergeholt, Bruder Branham? Ich sagte, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie es brachte. Und sie holte es wohl dort von der gleichen Stelle her, wo Jesus es herholte, auf er diese 5 Fische oder die 5 Brote nahm und die 2 Fischen und da Tausende mit ernährte. Es kam von der gleichen schöpferischen Hand von dem allmächtigen Gott. Sie brachte ihm Fisch und Brot, die Krähen, und setzte sich dahin und übergab es an Elisa. Und er aß es, und er beugte sich dann und trank von der Quelle. Gott ließ seinen Propheten ausruhen. Oh, ich bin so froh, dass Gott einen Weg des Entkommens hat. Und wenn sie auch dachte, dass er verrückt war. Oh, dieser alte Prophet, dieser Miesmacher, immer versucht er die Freude wegzunehmen von ihren kleinen, fröhlichen Partys, die sie hatten, und denen zu sagen, dass es Sünde war. Und Gott also, aber er befolgte Gottes Auftrag. Er ging herauf in die Bergen und setzte sich an einen hohen Ort hin, also der trockenste Ort im ganzen Lande. Aber Gott hielt diesen Bach am Fließen. Und während sie da unten war und ihre Zunge um Wasser zerkauten. Weißt du, Gott hat eben einen Weg, um ein Gebet zu beantworten. Diese kleine Frau hatte Treue gelebt. Sie hatte nicht wieder geheiratet. Sie war allein geblieben, um ihrem Mann in der Herrlichkeit zu begegnen. Sie war eine ehrbare Frau. Und schon wochenlang war das in ihrem Gefäß immer weniger und weniger geworden. Und sie hat fortwährend gebetet. Und doch schien es, als ob überhaupt nirgendwo Hoffnung in Sicht war. Weißt du, wir könnten hieraus eine Lektion bekommen. Dass wenn du gebetet hast und du hast alle Bedingungen erfüllt, die Gott einfach verlangt, dass die erfüllt werden, Und dann ist es doch stille, er sagt doch nichts, und doch hast du alle Bedingungen erfüllt. Nun, was geschieht dann? Wenn du weißt, dass du alle seine Bedingungen erfüllt hast und dass du alles getan hast, was du nur weißt zu tun, dann Glaube fängt nicht an zu schwanken. Sitzt einfach stille und denkt positiv. Glauben hat einfach einen ewigen Griff auf dem Fels der Zeit und bewegt sich nicht. Also dieser große Mann, genannt Glauben, wie ich schon oft gesagt habe, Glaube hat Haar auf der Brust. Wenn er spricht, dann hält jeder Mann den Mund. Wenn Glaube sagt, halt den Mund, dann jeder Mann hört auf, weil er ist der Chef. Und sie hatte jede Bedingung erfüllt. Sie hatte sauber gelebt. Sie hatte anständig gelebt. Sie hatte ehrbar gelebt. Und sie hatte alle Gottes Bedingungen erfüllt. Aber es schien, als ob er stille war. Ja, Gott tut das so dann und wann, um dich auf die Probe zu stellen. Um zu sehen, wie du reagieren willst. Vergiss das nicht. Wenn du über dem Podium gegangen bist und für dich ist gebetet worden, die Hände sind auf dich gelegt worden, und es scheint, als ob nichts geschieht, also das hält den Glauben nicht ein bisschen auf. Du hast Gottes Bedingungen erfüllt. Und nun, wenn du sie erfüllt hast, nun, wenn du aber Gott auf Abstand hältst und du weißt, dass dein Herz dich verurteilt, und wir wissen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, wir wissen, dass wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir es. Aber wenn unser Herz uns verurteilt, dann brauchst du gar nicht über ein Podium zu kommen. Dann ist auch gar nicht nötig, Gott um irgendetwas zu bitten, weil du hast gar keinen Glauben, um es zu empfangen. Aber wenn du jede Bedingung erfüllt hast, die Gott verlangt, dann schreitet Glauben heraus und sagt, Gott ist Gott. Ich habe die Bedingungen erfüllt. Und die Schrift sagt, sie, die wartet auf den Herrn, ihre Kraft wird erneuert werden. Sie werden aufsteigen mit Flügeln wie ein Adler. Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden wandeln und nicht schwach werden. Und wie das Lied sagt, Herr, lehre mich, o lehre mich, Herr, wie zu warten, meine Seele gewaschen zu haben im Blute von Golgatha, jede Bedingung erfüllt zu haben, die Brücke um mich verbrannt zu haben, und dann zu sagen, nun Herr, mit nichts in meinen Armen komme ich ganz einfach zu deinem Kreuze, und da klebe ich an fest, halte ich an fest. Und du hast es verheißen, Herr. Also das ist die richtige Verfassung und das ist auch der Grund, warum die Menschen denken, dass ich ein Alleingänger bin. Aber in dem Raum oder da in der Wüste, also das ist die Verfassung, die du zu haben hast, bevor du hier reinkommst und zu dem Put hier gehst. Weil Satan kann immer irgendetwas dazwischen bringen, um dich durcheinander zu bringen. Aber du musst direkt festhalten am Kreuze. Keine Vertrauen stellen in deine eigenen Fähigkeiten oder in deine eigenen Gedanken. Einfach lehnen auf den ewigen Arm. Selber kein Intellekt in Anspruch nehmen. Und auch deinen eigenen Verstand nicht in Anspruch nehmen. Du musst dich selber öffnen und den Heiligen Geist sprechen lassen. Das ist die Verfassung, worin Gott seine Gemeinde haben will. In jene Verfassung sollst du hineingehen. Gott stellt dich auf die Probe. Jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss erst auf die Probe gestellt werden, muss gezüchtigt werden, und um zu sehen, ob er die Züchtigung bestehen kann. Wenn wir herkommen und sagen, ich glaube, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dass er starb für meine Sünde und wieder aufstand am dritten Tag, dass er verwundet war für meine Übertretungen, und dass er zerstoßen war für meine Ungerechtigkeiten und dass die Strafe für meinen Friede auf ihn war und mit seinen Striemen bin ich geheilt. Wenn du das sagst, also und dann mit all deine Sünde und Ungerechtigkeiten und all deine Fähigkeiten, die du hast auf dem Altar, dann, also da mit nichts in deinem Arm, also Satan wird jede Pfeil auf dich abschießen, wie er nur kann. Aber dann, wenn du dich dann abwendest da und sagst, nun, vielleicht bin ich nicht gerettet oder vielleicht bin ich nicht geheilt worden. Und wendest dich davon ab, dann sagt die Bibel, du bist ein uneheliches Kind und oder ihr seid uneheliche Kinder und keine Kinder Gottes. Gott stellt jeden Sohn von Abraham auf die Probe, wie es auch mit Abraham getan hat. Denn wir sind Abrahams Same. Indem wir tot in Christus sind, sind wir Abrahams Same und sind wir Erben in Übereinstimmung mit der Verheißung. Abrahams Same, das ist der Geist, den Abraham hatte. Und ihm wurde die Verheißung gegeben. Und wenn unser Vater Gott vertraut hat und die Verheißung genommen hat, also und an einer Unmöglichkeit 25 Jahre festgehalten hat, bevor es je manifestiert wurde und fortwährend stärker wurde, also sein Same ist dann genau wie der Vater. Ohne Rücksicht darauf, was geschieht. Wenn für uns gebetet ist, dann ist damit die Sache erledigt. Und wenn wir alles aus dem Wege geschafft haben, alle Bedingungen erfüllt haben, alles aus dem Wege geschafft haben, dann bitte Gott. Und dann stehe da in dem Wissen, dass du es empfangen hast. Gott hat auch auf diese Weise Hiob auf die Probe gestellt. Als Hiob um Gnade bat. Er opferte ein Opfer für seine Kinder. Das ist das einzige Ding, was der Prophet hatte. Das war ein Brandopfer, aber das war auch alles, was Gott verlangte. Gott verlangt nicht eine Bildung oder eine ganze Menge Unsinn. Er verlangt ein Herz, was seinem Wille ergeben ist. Er fragt auch nicht, um auf eine bestimmte Weise gekleidet zu sein oder bestimmte Sachen zu tun oder bestimmte College oder ein Grad. Er fragt nur, demütig, reuevoll und einen zerbrochenen Geist zu haben und ein williges Herz ihn zu empfangen. Er hat Hiob auf die Probe gestellt, um zu sehen, wie er reagieren würde oder was für eine Reaktion er in ihm finden würde. Und als er dann sein Schafe nahm und sein Ochsen nahm und sein Kamele und seine Kinder nahm, dann möchte ich mal sehen, was Hiob dann sagt. Und er sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gesegnet, gepriesen. Er fand eben das, was er zum Satan schon von Hiob gesagt hatte, keiner gibt es wie er auf der Erde. Und dann, als die Donner anfingen zu donnern und die Blitze fingen an zu blitzen, dann kam der Geist auf diesen Propheten und er schrie es aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in den letzten Tagen wird er auf der Erde stehen. Und obwohl diese Maden meinen Körper zerstören werden, doch werde ich in meinem Fleische Gott sehen. Und ich werde ihn selber sehen. Mit meinen Augen werde ich ihn anschauen, nicht andere. Er stellte auch die Hebräerkinder auf die Probe, um zu sehen, wie sie reagieren würden. Sie hatten bekannt unter den Heiden, dass es einen lebendigen Gott gab, dass es einen Jehova-Gott gab und dass er der Gott des Himmels und der Erde war. Und er hält jede Seele in seiner Hand. So Gott ließ sie auf die Probe stellen. Sie hatte alle Bedingungen erfüllt. Sie hatte durchgebetet, hatte alles aus dem Wege geschafft. Und sie wollte sich nicht beugen vor dem Bild des Königs. Und er ließ den Ofen siebenmal heißer machen, als er je war. Ohne Zweifel versuchte der Satan denen zu sagen, dies ist das Ende von eurem Weg. Und dann liebe ich so, wie sie da redete. Unser Gott ist imstande, uns zu befreien von dem feurigen Ofen. Und wie es auch sei, wenn es nicht tut, also wir werden Gottes Geboten nicht brechen. Wir werden treu bleiben. Also lasst uns unser Glaube ist einfach auskämpfe durch die Jahre, die kommen, dass wir wieder treu bleiben zu der Verheißung Gottes. Mein Gott ist imstande, mich von diesem zu heilen, oder mein Gott ist imstande, mich aus diesem Rollstuhl zu nehmen, mein Gott ist imstande, dieses zu tun, und ich habe ihn als meinen Arzt angenommen, habe mein Sünde, mein Unglaube bekannt, dass ich glaube und dass er mein Heilarzt ist. Lass komme, was komme mag. Wenn ich nicht heute gesund werde, ich werde morgen gesund werden. Wenn ich nicht morgen gesund werde, das nächste Jahr. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gesegnet sei der Name des Herrn. Oh, da war es. Und als sie dann in diesen feurigen Ofen hineingingen, unter diese Versuchung, unter diese Probe, da blieben sie treu bis am Ende. Aber Gott war da in den Augenzwinkern und er befreite sie. Sie wussten, dass sie durchgebetet hatten, dass sie ihre Sünde bekannt hatten. Sie wussten, dass sie jede Bedingung erfüllt hatten. Und doch erschien, als ob er stille war. Er ist nur stille, um dich auf die Probe zu stellen, um richtig zu sehen, was du bist, was bei dir an der Innenseite ist, um zu sehen, ob du es auch wirklich vom Herzen meinst, was du sagst mit deinen Lippen. Nun, lass das mal tief eindringen. Wir können mit unserer Lippe reden, aber sagt unser Herz es auch. Nun, als diese kleine Frau wusste, dass sie alle Bedingungen erfüllt hatte, und Gott war doch stille, es schien, als ob er sich gar nicht um sie kümmerte, als ob es ihm gar nicht kümmerte, ob sie lebte oder starb, aber die ganze Zeit arbeitete Gott. Sie wusste nichts davon, aber Gott hatte dem Elias schon gesagt. Und er ließ den Bach trocken werden, streckte seine Hand aus, stoppte den Bach vom Fließen und Elias sagte, Herr, warum hört es auf? Er sagte, ich habe eine Witwe geboten, dich zu ernähren. Und er hatte ihr schon geboten und sie wusste es nicht. Und er mag auch dich geboten haben, ein Zeugnis der Heilung. Du magst es nicht wissen, aber halte nur dran fest. Und wenn du sicher bist, dass du alle Bedingungen erfüllt hast, wenn du weißt, dass du alles getan hast, was du nur weißt zu tun, und hast dich selber vor Gott hingelegt, dann gibt es nur noch ein Ding, was zu tun ist, festhalte an seine Verheißung und dann bleib auch dabei. Gott hat dann verheißen zu antworten, er wird es tun. Du weißt nicht, was er geboten hat, was für ein Engel oder was zu tun. Es mag schon dieser Abend sein, bevor die Heilungsversammlung morgen Abend anfängt. Gott mag deinen Zustand schon gesehen haben heute und er mag dein Gebet schon erhört haben. Es tut mir so leid für diese staubstummen Menschen hier. Ich wollte die Hände auf sie legen und für sie beten. Ich wollte gestern Abend schon unterbrechen dafür, aber ich habe gesagt, dass es nicht richtig sein würde für den Rest von denen. Aber wie weiß ich, dass irgendwo der stille Gott, der mein Herz kennt, also diese Menschen haben ihre Bedingungen Gottes erfüllt und sie sind bereit. Und es gibt einen Engel hier heute Abend, um sie zu befreien von allen ihren Leiden. Ja, wie weiß ich das? Gott mag geboten haben, ihre Befreiung heute Abend. Und ob ich nun bete für die krank oder nicht, sie werden es bekommen, weil Gott hat es verlangt, geboten. Sei dir deines Gottes gewiss und dann haltet fest. Erfülle seine Bedingungen. Gott weiß schon, die Dinge zu tun, dass sie richtig sind. Er weiß schon, wie er es auf eine richtige Weise zu tun hat. Nun ist es nicht eine ganz merkwürdige Sache, dass Gott seinen Propheten zu dem Haus einer Witwe sendet? Welch ein Ort! Aber sie muss schon eine tugendhafte Frau gewesen sein. Sonst würde er sein Prophet nie dorthin gesandt haben. Oh, wenn eine Person würdig war, also es müsste schon eine würdige Person sein, um einen Mann wie Elia zu unterhalten, zu versorgen. Erinnern Sie euch noch, also dass Zacharias mit seinem Hause war treue gewesen und war und wartete auf Gott, dass ihnen ein Kind gegeben wurde. Und der Engel Gabriel kam zu dem Hause. Es war auch die Jungfrau Maria, die sauber und rein gelebt hatte und wartete auf eine Verheißung Gottes, dass ein Engel gesandt würde. Also, und dann reden wir davon, umhergehen mit der Welt und flirten mit der Welt. Und dann erwarten wir, Engel zu sehen und dass Wunder getan werden. Nein, das ist nicht im Gottesprogramm drin. Du musst richtig leben. Reinige dein Haus. Säubere deine Gewohnheiten, reinige die Dinge der Welt. und werde dein Gattespiel los und deine weltliche Verbindungen. Mach dich bereit. Und dann der Engel Gottes kann sprechen und sage, fürchte dich nicht, ich bin's. Und dann geschehen diese Dinge. Aber er, und diese kleine Frau war im Gebet und wusste nicht, dass da durch die Bergen ein Prophet herkam. Er hat eine Vision gehabt, wohin zu gehen. Ja, Gott führt seine Leute nicht blind. Er sagt denen schon, wo sie hingehen sollten. Und er schaute jetzt in die Stadt herum, oh, es war furchtbar. Die Menschen starben von Hunger und schrien um Wasser, hungrige Leute. Es ist eine Widerspiegelung von Unmoral. Es ist eine Widerspiegelung der Sünde. Und diese Nation ist jetzt auch dran. Du kannst nicht, also der Bilanz, sogar das Gesetz der Natur würde das einfach nicht zulassen. Wenn wir das Geld einfach vertun in ein liederliches Leben und die Hälfte der Welt kommt um von Hunger. Sie sind auch alle menschliche Wesen, wofür Christus gestorben ist. Und das ist der Grund, dass die Missionsfelder auf meinem Herzen sind. Ihr habt solche wunderbare Predigten hier in Phoenix und überall hier, auch hier in den Vereinigten Staaten an dieser Stelle, Gemeinden oder Kirchen an jeder Ecke, große Männer Gottes, Heilungsversammlungen, große Männer wie Oral Roberts und andere große Männer und die predigen. Und da gibt es Leute dort, die sterben bei den Tausenden jeden Tag und haben nie gehört von dem Namen Jesu. Arme, kleine, schmutzige, hungrige Neger, ganz tief in Afrika und auch in Indien. Kleine Kinder, die liegen auf der Straße im Sterben, wissen gar nicht, was Gott überhaupt bedeutet. Und dann streiten wir uns über unsere kleinen Unterschiede in unserem religiösen Glauben. Oh, das ist gar nicht richtig. Ich denke es nicht, Freunde. Also, wenn das auch in deinem Herzen ist, dass du das so sehen kannst. Und nun beachte diese kleine, arme Frau, nachdem sie dann aus dem Fenster geschaut hatte und sah, dass der Tag anbrach, sie hat kaum gewusst, was auf sie wartete. Sie dachte, dass es Tod bedeutete für sie und ihr kleinen Junge. So, nun sie noch schläft, lass uns sie mal einen Augenblick anschauen. Also, sie geht, nachdem sie gebetet hat, und streift noch ihre Haare aus ihren Augen und sagt, nun, liebe kleine Junge, du siehst so aus, oder du ähnelst so sehr deinen teuren heiligen Vater. Oh, wie hat er Gott vertraut? Und wie gab er sein Leben für die Sache Israels, da draußen auf dem Schlachtfeld? Und du ähnelst ihn so sehr. Und nun, Schatz, ich weiß nicht, warum die Unschuldigen leiden müssen mit den Schuldigen, aber es geschieht. Und diese Nation Christen wird leiden wegen der Ungerechtigkeit in der Politik. Das ganze Land wird deswegen leiden. Nun, ich kann sie so richtig gehen sehen, reingehen sehen und sage, jetzt werde ich einen kleinen Kuchen fertig machen. Ich habe gerade noch genug für einen kleinen Kuchen, Brot übrig. Und dann werden wir es essen und dann werden wir sterben. Und so geht sie in den Raum, nimmt das Mehl aus dem Mehlgefäß. Und ich kann auch sehen, wie sie es bestreut mit ihrer kleinen, knochigen Hand. Und wie sie auch das Letzte aus dem Gefäß herausstreift. Rausklopft jedes bisschen Mehlstaub und zum Schluss hat sie genug für einen Kuchen. Und dann geht sie und holt den Krug und dreht diesen um und holt jedes bisschen Öl heraus, ungefähr einen Löffel voll. Nun, das Mehl, also alle diese Dinge haben eine Bedeutung. Mehl stellt Christus dar. Christus war das Mehlopfer. Als sie dieses Mehl malte für das Weberopfer, für Christus, das war Christus im Weberopfer im Alten Testament, dann malte sie das mit einer bestimmten Art von Mühle, so dass jedes Stückchen Mehl gleich gemahlen wurde wie das andere Stückchen Mehl, weil Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr erinnert euch noch vielleicht, dass einige von der Schule da wussten keinen Unterschied zwischen Koloquinte und Erbsen. Und sie warfen einige wilde Koloquinte in den Topf und kochten es und dann schrie sie aus, oh, der Tod ist im Topf.
Und da holte Elia eine Handvoll Mehl, warf es in den Topf und sagte, esst. Und was tat dieses Mehl? Das Mehl im Topf endete es vom Tod im Leben. Von einer todspendenden Quelle in eine lebensspendende Quelle. Und das ist das Gleiche heute Abend. Wenn da Tod ist in deinem Gefäß, dann wirft Christus in dein Gefäß hinein, er rettet dich von dem Tod ins Leben hinein. Christus macht diesen Unterschied aus. Also er kommt in ein menschliches Herz hinein, oh, und er gibt Friede, die alle Verstand übertrifft. Und auch gibt es ewiges Leben. Er, der glaubt an den Sohn, hat ewiges Leben und wird nie umkommen. Nun, sie hat das Mehl und das stellt Christus dar. Und Christus ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Christus das Mehlopfer. Dann ging sie hin und holte Öl. Nun, Öl stellt den Geist dar. So, sie nahm das Wort und den Geist zusammen, sie legte es zusammen und fing an, es zu mischen. Oh, etwas muss geschehen, wenn das stattfindet. Lass es heute Abend sein, dass das Wort, das ich predige, in dein Herz fällt. Und dann lass den Heiligen Geist da reinkommen und das zusammenmischen. Beachte dann, was stattfindet. Also wenn du das Wort und den Geist zusammentust. Jesus sagte zu der Frau an der Quelle, Frau, ich sage dir, die Zeit kommt und jetzt ist, dass Gott Anbetung verlangt im Geist und in der Wahrheit. Und er ist die Wahrheit. Nun, das Mehl, nun schau, was sie tat. Sie mischte das Wort und der Geist zusammen. Viele Menschen haben den Geist ohne das Wort. Einige haben das Wort ohne den Geist. Aber du nimmst, also stellst die beiden ganz korrekt an ihre Stelle und da ist eine Kuchen unterwegs. Da ist etwas, was gemacht wird. Ach, die arme kleine Witwe wusste nicht, was sie tat. Aber Gott sagte zu Elia, ich habe ihr geboten. Elia ist unterwegs, über den Pflastersteinen lief er. Um zu sehen, wie seine Vision irgendwo erfüllt wurde. Und hier, sie steht da und sie wischt die Tränen weg mit ihrem alten zerlumpften Ärmel und sagte, oh, Jehova Gott, mein Glaube hat noch nicht versagt und wird auch nicht versagen. Auf irgendeine Weise, ich weiß nicht, wie das alles ist, aber uns ist gelehrt worden, dass alle Dinge wirken zum Guten zusammen. Und sie mischte dieses kleine Mehl und sie hatte einen kleinen Kuchen fertig gemacht und geknetet und sie sagte, jetzt ist aber Zeit, dass ich rausgehe und was Holz hole. So, sie ging zurück und öffnete die Tür und sagte, oh Herr, dieser arme, kleine, hungrige Magen, der da liegt. Und ich habe schon 2 oder 3 Wochen nicht gegessen. Ich werde ihm mein Stück Kuchen noch geben. Guck, das ist seine Mutter. Mutterliebe für ihr Kind. Es gibt nichts Ähnliches wie das. Nur Gottesliebe. Eine Mutter mag vielleicht ihr Säugling vergessen, aber nie kann ich euch vergessen. Eure Namen sind eingraviert in den Palmen von meiner Hand. Wie könnte er dich vergessen? Ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Ich werde immer bei dir sein, bis am Ende der Welt. Und da schaut sie ihr Kind an. Vielleicht geht sie noch eben hin und küsst ihn auf seinen Kopf. Was wohl, wenn sie ohnmächtig wird und stirbt da draußen. Und dann geht sie raus. Und es fängt gerade an, die Sonne fängt aufzugehen über den Hügel von Juda. Sie schaut und sieht, wie die Sonne rausguckt. Ganz tief in der Straße hört sie das Fluchen und alles, was da im Gange ist. Und sie geht heraus in den Hof und beachte, sie sammelte 2 Stücke Holz, nicht einen Arm voll, 2 Stücke Holz. Was ist das? Das Kreuz. Und jeder weiß, und jeder von meinen Indianerfreunden hier wissen das, oder irgendein Jäger, dass die richtige Art und Weise, ein Feuer zu machen, was wirklich auch aushält, ist, 2 Stücke Holz übereinander zu legen, 2 Holzblöcke, und sie dann in der Mitte zu zünden. Und dann brauchst du nur die Ende zueinander zu schieben. Sowas bleibt die ganze Nacht brennen. Viele Male habe ich solches gelegt in der Wüste, mit 2 Stücke Holz, nicht größer als das, und hielt die ganze Nacht warm, gerade genug, um warm zu halten. Brauchst nur die Sache immer im Mittelpunkt zu halten. Und was geht sie tun? Sie zündet diese zwei Stücke Holz. Und das Wort und den Geist haben dieses Selbstopfer gebracht auf dem Kreuze. Bereit für den Dienst, bereit zum Leben. Legte das Wort und den Geist, das ist ihr Glaube im Worte Gottes durch den Heiligen Geist, also führte sich selber dazu, alles andere dem Kreuze zu opfern. Und als sie dann diese Stücke Holz unter ihrem Arm hatte, zwei, da ging sie zurück, und da kam eine Stimme vom Tor: Frau, nun gerade vorher wandelte ein alter, vielleicht kahlköpfige und mit grauer Barthaare runterhängende Mann, und sein Haar hing herunter und ein kleiner Stock in seiner Hand und ein altes Schafsfell oder so irgendwas, was um ihn herum gewickelt, ging da durch die Straße und sagte: Herr, es ist ein bestimmter kleiner weißer Zaun. Und da wird eine lieblich aussehende junge Frau sein. Sie muss jung gewesen sein, weil ihr Junge war auch jung. Und sie wird draußen im Hof sein. Du hast mir gesagt, dass das die Witwe sein wird, die mich ernähren wird. Nun, wo ist sie? Ich gehe weiter. Und der Geist führte ihn, diesen Weg einzuschlagen, und dann wandte der Geist ihm wieder: Oh, es ist so wunderbar. Söhne und Gottes sind geführt durch den Geist Gottes. Ohne Rücksicht darauf, wie töricht sich das anhört, sie sind geführt. Und sie, also er geht dann der eine Straße runter, der andere rauf, und wir Straße runter, der andere rauf. Und nach einer Zeit sagte der Geist: Nun schaue rechts. Und er schaute. Und er drehte sich so um, also gerade wie er das auch hier auf dem Podium tut, Abend für Abend. Oh, Gott ist noch immer der gleiche. Schau links, schau rechts. Also, da ist irgendjemand im Gebet und der braucht es. Oh, und er schaute rechts. Ja, sag mal, da ist ein kleiner weißer Zaun. Das ist genau richtig. Also, hier gehe ich nicht mehr weg. Weil da ist auch diesen alten Baum, der steht dort. Und da ist alles ganz genau, wie ich es in der Vision sah. Die Tür öffnete sich und eine kleine, magere Frau kam heraus. Nun bedenke, sie wollte gerade die zwei Stücke Holz sammeln. Und sie konnte kein drei nehmen, weil man braucht zwei, um ein Kreuz zu nehmen. So, sie nahm diese zwei Stücke Holz und legte sie auf ihr Arm und fing an zurückzukehren und dachte: Jetzt werde ich diese kleinen Kuchen backen oder gebacken haben, wenn mein Sohn wach wird. Und dann werde ich es ihm geben, ich selber werde nicht davon essen. Ich werde dann mein kleiner Junge in meinen Armen legen und dann werden wir sitzen und sterben. Und so ging sie in das Haus zurück. Aber da hörte sie eine fremde Stimme vom Tor und sagte: Frau, würdest du mir vielleicht ein bisschen Wasser zu trinken bringen in einem Gefäß? Sie drehte sich um und sie dachte, da steht ein freundlicher alter Mann am Tor. Und sie schaute ihm noch ein bisschen genauer an. Und vielleicht wischte sie auch einige Tränen aus ihren Augen. Es war noch ziemlich früh. Aber weißt du, Gott tut die Dinge so fremd. Sie war bereit, um zu opfern. Wasser war eine rare Sache. Und es hatte schon 3 Jahre und 6 Monate nicht geregnet. Würdest du mir bringen? Vielleicht hat Gott ihm das gesagt. Siehst du, also nur um zu sehen, was sie tun würde. Er versuchte ihre Reaktion. Würdest du mir vielleicht ein bisschen Wasser zu trinken bringen in ein Gefäß? Sie schaute ihn an. Bei ihm hört sich das anders an. Da ist irgendetwas an diesem alten Mann. Und das weckt mein Mitleid auf. Nun, jeder Gläubige in Gott wird bis zum äußersten Grenze teilen mit dem anderen. Jawohl. Das ist ein Ding in Bezug auf die Pfingstleute, also sie haben das Hemd von ihrer Rücke runtergegeben für die Sache. Das ist richtig. Das ist die Wahrheit. Das ist eine große Sache, eine von den größten Dingen, die sie haben. Sie sind die größte Spender der Welt, weil sie wissen, dass diese irdischen Güter laufen auf nichts aus. sie legen ihre Schätze an im Himmel, weil sie werde in einem von diesen Tagen dorthin gehen. Und so diese Frau, sie sagte, ich werde mein Wasser teilen. Wir werden sterben, so ich werde mein Wasser, was ich trinken würde, opfern. Und es diesen alten, freundlichen Herr, der da steht, geben. Weil er sieht wirklich durstig und müde aus. Sie sagte, ich will es bringen. Und sie fing an, zurückzugehen. Und dann hörte sie wieder eine Stimme. Und ich sagte, und in deiner anderen Hand würdest du mir da ein klein bisschen Brot bringen? Oh, nun weißt du was? Ihre letzte Lebenshoffnung für ihr Kind. Ihre letzte Hoffnung, die sie hatte. Und das Brot würde alles sein. Das Öl würde alles sein. Alles würde dann alles sein. Aber sie, das ist eine freie Stelle auf dem Tonband, also Brot. Ich habe nur noch ein ganz klein bisschen Mehl übrig im Gefäß. Ich habe auch noch gerade genug Öl, dass ich es damit befeuchten kann. Und ich habe alles schon zubereitet, oder ich habe schon gemischt. Ich habe schon das Wort und den Geist zusammen dort drin gemischt. Und ich habe das Kreuz hier auch schon, um es draufzulegen. Um ein Kuchen davon zu machen, dass es Leben spendet. Und da ist es ja auch, wo der Geist und das Wort zusammenkommen, auf dem Kreuze. Und es schafft ein Brot des Lebens für dich, das ist richtig. Und wenn ich das alles zusammen habe, dann werde ich jetzt backen und ich werde meinen kleinen sterbenden Jungen da drinnen es geben, der schon die ganze Nacht gerufen hat, um etwas zu essen. Ich werde es ihm geben und ich werde meins auch noch opfern. Ich werde das, was von mir ist, ihm auch geben. Und dann werde ich ihn in meine Armen legen und dann werden wir beide auf den Tod warten. Er sagte, aber mach mir erst einen kleinen Kuchen. Ist das nicht merkwürdig, dass ein Mann eine Witwe, die im Sterben ist, fragt, um ihr letztes bisschen Mehl, was sie im Hause hat, mit einem sterbenden Kind? Gott tut die Dinge so merkwürdig. Er sagte, mach mir einen kleinen Kuchen erst. Sie studierte. Und du weißt, die Bibel sagt, dass wir Fremdlinge beherbergt haben. Wir haben Fremdlinge beherbergt und sie waren Engel und wir wussten nicht, dass wir das taten. Gut, sagte sie, ich werde stumm. Und als er sich umwandte, sagte er, denn, oh, da war es, der größte Trost, der irgendein Gläubiger je zu hören bekommen kann. Denn so spricht der Herr. Das ist das Wort, worauf sie wartete. So spricht der Herr, das Gefäß wird nicht trocken werden und der Krug wird nicht leer werden, bis auf den Tag, dass Gott Regen sendet auf Erde. Also was sehen wir hier? Suchet erst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit und alle Dinge werden hinzugefügt werden. Wie weiß ich das, Bruder Branham? Wie weiß ich das? Das einzige Ding, was ich weiß, Gott an erste Stelle stelle, und dann weitergehe. Opfere, mische Öl, mische das Wort und den Geist zusammen, lege dich selber auf dem Kreuz und sage, hier bin ich, Herr, also Gott in allem an erster Stelle. Denn so spricht der Herr, der Krug wird nicht leer werden, das Gefäß wird nicht trocken werden, bis auf den Tag, dass Gott Regen senden wird auf Erde. Da wusste sie, dass der Prophet Gottes zu ihr sprach. Oh, wie muss ihr Herz geklopft haben. Sie rannte rein und machte diesen kleinen Kuchen und brachte sie ihm mit dem Wasser und ihr Hand zitterte über ihr eingefallene Wange. Sie wusste, dass Gott gekommen war, sie zu erlösen über diesen kleinen Stückchen Brot. Oh, du musst einfach diese eine kleine Verheißung Gottes nehmen, und alles in Ordnung bringen, alles auf den Weg schaffen und dann pass auf, was da geschieht. Also nimm das Herz, also der Unglaube da heraus, also und nimm einfach diesen kleinen Glaube, den du bekommen hast und lege ihn auf dem Kreuz und sage, das ist alles, was ich habe, Herr, nimm es. Und dann beobachte die Wendung, so spricht der Herr. Oh, er ist einfach dasselbe, wie er immer war. Und darauf wartete sie. Vielleicht schaut es jetzt ganz furchtbar dunkel aus, weißt du. So dann und wann uns wird das klärt und ich habe da auch an einem Abend über gepredigt. Es ist immer am dunkelsten, bevor der Tag anbricht. Es ist immer die dunkelste Stunde der Nacht, wenn der Morgenstern scheint. Aber es reflektiert das Kommen von der Sonne. In Deutschland, da haben wir ein Bild und das nennen sie die Wolke, das Wolkenbild. Also es ist eine richtige Konkurrenz für dieses große Bild der Kreuzigung in Forest Lawn in Los Angeles. Das gewaltige Bild, was so groß ist, wie dieses Gebäude breit ist. Und sie musste sogar ein Gebäude um das Bild rumbauen. Viele von euch haben es gesehen. Aber dieses in Deutschland wird genannt der Engel oder der Wolkentag, glaube ich, so heißt es. Und wenn du weit weg davon stehst und dann ein bestimmtes Stückchen davon im Auge hältst, dann sieht es einfach furchtbar aus. Schaut aus wie böse Wolken, die rum und herum umeinander sich mischen, auf die Weise, wenn das Licht da so auffällt. Also es sieht einfach aus nach Wolken, die sich bewegen, also so wie das Licht reflektiert auf das Bild. Und es schaut dann aus wie eine Wolke, wie ein böser Sturm, die kommt und alles zerreißt. Aber dann sagt der Führer zu dir, geh etwas näher ran und halt es im Auge. Und wenn du dann richtig nah rankommst, dann sind es gar keine Wolken, dann sind es Engel, die mit ihren Flügeln zusammenschlagen und die sich freuen. Siehst du, es gibt eine Segnung im Unglück. Vielleicht deine Krankheit heute Abend, vielleicht dein Opfer, hierher rauszukommen. Es war einfach eine Segnung in viele Schwierigkeiten. Die Engel Gottes sind hier, sie sind gegenwärtig, um ihre Flügel zusammenzuschlagen und zu frohlocken. Weil es steht geschrieben in der Schrift, dass die Engel des Himmels werden sich freuen über einen Sünder, der Buße tut. Denkt darüber nach. Denn so spricht der Herr. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Und seine Gnade kann sich nicht erschöpfen. Und er ist bereit, um dir alles zu geben, was dein Herz wünscht. Und nun lasst uns einen Augenblick beten, während wir unsere Häupter gebeugt haben im Gebet. Ich hoffe, dass du in dieser Gebetshaltung bleibst. Und wenn da irgendjemand hier jetzt ist, mit euren Augen geschlossen und eure Häupter gebeugt zu dem Staub, wovon du genommen bist, und wenn Jesus verziehst, wirst du auch wieder zu diesem Staub werden, und du bist noch nicht gerettet, würdest du dann deine Hand heben, insoweit, dass du sagst, Bruder Branham, mein Leben ist einfach ein Elend gewesen, und ich bin nicht gerettet, denk an mich in deine Gebete heute Abend. Bruder, also, will ich meine Hand heben? Wenn jene Person hier ist, ein Mädchen oder ein Junge oder Mann oder Frau, der nicht gerettet ist, also ich will nicht weiter fragen, also hebe nur deine Hand jetzt, sodass ich dann für dich beten kann. Gut, jetzt rechts, an meiner rechten Seite. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich und dich und dich. Und irgendwo hier, ganz hinten, da ganz hinten, irgendwo hier im Mittelgang, hebt eure Hände und niemand schaut jetzt. Lass nur der Heiligen Geist und mich jetzt schauen. Nun, Gott segne dich, das ist gut. Irgendjemand anders hier in der mittleren Gänge, hebt eure Hand und sagt dann, Bruder Branham, ich bin kein Christ und ich habe den Heiligen Geist so weit von mir weggehalten, dass er mir so gar nichts mehr zu schaffen macht. Aber in Wirklichkeit weiß ich, dass ich falsch bin. Ich weiß, dass ich noch nie wiedergeboren bin von dem Heiligen Geist. Ich weiß, dass ich einfach nicht fähig dazu bin. Ich habe keine, ich habe noch nicht alles bekannt. Ich habe noch nicht alle Bedingungen Gottes erfüllt. Vielleicht bist du krank. Nun, dies alles wird dir kein Gutes bringen, es sei denn, dass du Gottes Bedingungen erfüllst. Bruder Branham, ich habe Christentum schon eine lange Zeit bekannt, aber im Grunde, ich habe immer diese göttliche Heilung angezweifelt. Und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, ob dieser Heilige Geist richtig ist. Oh Schwester, lieber Bruder, du kannst nie etwas auf diese Weise von Gott bekommen. Nein, du musst jede Bedingung erfüllen. Und dann sei dir gewiss, dass du recht richtig stehst mit Gott. und dann nimm seine Verheißung und halt dran fest. Nun links. Ist da hier noch irgendjemand, einige von euch junge Leute da hinten, oder wenn ihr kein Christ seid, dann hebt eure Hand und sagt, denk auch an mich, Bruder Brennan. Der segnet dich, ich sehe deine Hand, da ganz hinten. Und dahinter, ich sehe dich, Dame, dahinter, jawohl. Und hier, jawohl, das kleine Mädchen, jawohl, der Herr segne dich, ihr alle da. Das ist gut. Nun, ich habe es euch ja versprochen, dass das alles sein würde, was ich fragen würde, nur eure Hand zu heben. Und nun, wir werden jetzt beten. Aber bevor wir dieses jetzt tun, nachdem wir die Sünde, also haben mit ihrer Hand gehoben, ungefähr 20 oder 30, wie viele sind krank? Würdet ihr eure Hand heben und sagen, denk an mich, Bruder Brennan, in deine Gebete, dass Gott Gnade über mich üben wird und mich heile? Ich denke, es gibt ungefähr 200 oder mehr von denen hier. Gut, nun lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, es ist so gnädig, um zu kommen zu dir mit diesen Bitten. Dann ist eine freie Stelle auf dem Tonband. Und auch zu mir geht es weiter, ich bin dein Schöpfer. Und sie haben ihre Hand gehoben. Und dann das zeigt, dass der Geist größer ist als die Wissenschaft, Vater. Du sagtest, dass kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn erst sieht. Und alle, die zu mir kommen, werde ich ewiges Leben geben. Und nun, sie sind dein, Herr, gib ihnen Leben, gerade jetzt, wo sie sitzen auf ihre Sitze. Mögen sie ewiges Leben haben. Und möge du sie auferwecken am jüngsten Tage und sie dem Vater Gottes Himmels darstellen als Juwele in der Krone der Gemeinde. Gewähre es, Vater. Ich bete für die, die krank und beladen sind. Viele von ihnen haben ihre Hände gehoben heute Abend. Und weil sie auch gesehen haben, diese Frau, die auch richtig Gott brauchte, sie sahen diese entscheidende Stunde kommen. Ohne Zweifel gibt es auch viele, die hier sitzen, die in der gleichen Lage sind, die sterben müssen. Aber Gott hat schon seinen Propheten geboten und alles ist schon richtig und es wird alles fein werden. Und wenn sie sicher sind, dass alles in Ordnung ist, dann sind sie auch sicher von Gott. Sie sind dann auch sicher, dass er seine Verheißung hält. Und dann, Vater, wir beten, dass du mit ihnen Umgang haben möchtest. Auf deine liebende, kranke Kinder. Und bitte heile ihre Beladenheit. Gib ihnen Kraft und Gnade und Glaube. Tue es, Vater. Segen all diese Prediger, die hier heute Abend sind, deine teure Propheten. Wir beten, dass du sie salben wirst, Herr. Und mögen sie diejenigen sein, die alle diese Heimen von diesen Menschen segnen werden. Dass der Brot des Lebens in ihre Häuser sein wird, solange wie sie leben. Möge ihre Krug auch nie trocken werden und ihr Gefäß nie leer. Möge da geistliches Brot in jeder Gemeinde sein durch dieses Land. Herr, dass sie die Hungrige ernähren werden, die es brauchen. Gewähre es, Herr. Wir lieben dich und wir wissen, dass du uns erst geliebt hast. Denn als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben, der Unschuldige für die Schuldigen. Um eine Versöhnung für unsere Sünde zu sein, um uns zurück mit Gott zu versöhnen. Als wir verloren waren und erledigt ohne Gott oder seinen Sohn vom Garten Eden, also die Übertretungen von unseren Vätern, brachte uns in diesen Chaos der Sünde. Und Jesus hat uns so geliebt, dass er kam durch den Wille Gottes und uns zurück zu Gott erlöste durch das Opfer seines eigenen Lebens auf Golgatha. Ich danke dir, Vater, für alle deine Güte. Und wir leben in den Schatten der Endzeit. Es kann sein, dass es keinen Morgenabend mehr geben wird. Ich weiß es nicht, Herr. Das ist zu dir, das ist deine Sache. Aber während es noch möglich ist, dass irgendeiner reinkommen kann heute Abend, Vater, dann bete ich, dass du den Heiligen Geist sendest. Du sagst, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein im Kommen von dem Sohn des Menschen. In den Tagen von Sodom, da hat sie drei Klassen von Leuten, die Sünder, die lauwarme Gemeindeglieder und die Auserwählten, die herausgerufenen, also Sodomiter und Lotiter und Abrahams, also die Herausgerufenen aus der Welt. Die Sodomiter empfingen zwei Prediger mit einer großen Botschaft. Aber die Gruppe Abrahams empfing ein Zeichen. Und das Zeichen war ein Mann mit Staub an seiner Kleidung, der Abraham kannte. Und obwohl er ein Fremdling war, kannte er seine Frau Sarah, wusste, wie ihr Name war und sagte Abraham mit seinem Rücken zu Zelt gekehrt, wo Sarah war, warum hat sie gelacht? O Gott, möge die Gemeinde aufwachen und es sehen, wie Jesus es gesagt hatte, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein beim Kommen von der Sohn des Menschen. Der gleiche Gott würde erscheinen im Fleische seiner Gemeinde und würde zeigen das gleiche Zeichen. Gewähre es, Herr, wieder heute Abend. Wer bitte es im Namen Jesu. Amen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und jetzt bete ihn ganz lieblich im Geist an, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgatha Stamm. Oh, nach einer Botschaft. Also habt ihr auch nicht das Gefühl, ganz gereinigt zu sein? Einfach der Heilige Geist, der dein Herz säubert von allem Unglauben und alles in dem richtigen Spur wieder mit Gott bringt. Oh, jetzt ist die Zeit, um ihn anzubeten. Die Botschaft ist vorbei. So lasst uns ihn noch einmal anbeten in diesem Liede, dass wir dann singen, ich liebe ihn. Und jeder ist einfach ruhig und ganz lieblich jetzt. Schließe eure Augen und schau nun mit euren geistlichen Augen zu ihm auf. Und dann kannst du sehen, was er getan hat. Und dann sehe, was er getan hat für die Witwe. Du bist ihm genauso lieb wie diese Witwe. Er hat auch dein Leben erhalten. Liebst du ihn nicht? Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat. Und kaufte meine Rettung auf Golgatha Stamm. Und dann kommt das Lied, der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Er ist mit seinem Troste da, kein Heil ist außer Jesus. Horch, wie tönt der Engelsang, oh, welch süßer Jubelklang. Sing, mein Herz, mit freudigem Drang, Jesus, Jesus, Jesus. Und während er jetzt dieses auf dem Orgel spielt, ganz leise, Bruder Brennan fängt dann an, dieses Lied, der große Arzt, zu summen. Als ich dieses Lied höre, da muss ich immer an etwas denken. Es ist schon einige Zeit her in Fort Wayne, Indiana. Da war ein kleines Mädchen, ein Dunkard-Mädchen, was da saß und spielte das Klavier. Sie war keine Pfingstlerin, aber sie hatte ihr langes, schönes Haar hinten hochgesteckt. Und ich sollte beten für die Kranken. Und die erste, die in der Linie war, das war ein kleiner Junge. Er war verkrüppelt, hatte Kinderlähmung. Und ich nahm diese kleine Junge aus den Armen von der Schwester und hielt diese kleine Junge fest und ich sagte, wahrlich, der große Arzt ist jetzt hier und er kennt die Geheimnisse des Herzens. Und ich sagte, glaubt ihr das? Zu der Versammlung, einige tausende Leute. Ja, sie glaubten es. Aber da war irgendwie eine Zurückhaltung unter ihnen. Es war der erste Abend von der Versammlung und sie waren also, die Botschaft war schwer für sie zu verstehen. Und ich sagte, ja, glaubt ihr, dass der Herr Jesus mir sagen kann, wer diese Junge ist und wie sein Name heißt? Würdet ihr es glauben? Würde das der gleiche Engel sein, der Abraham begegnete, der wusste, was Sarah? Ja, würde es der gleiche Jesus sein, der Nathanael kannte, als er kam und der Petrus kannte und ihn bei Namen nannte? Und der Frau an der Quelle sagte, alle diese Dinge, würde das der gleiche Jesus sein? Sie alle hoben ihre Hände hoch. Sie dachte, dass das es sein würde. Und da fing der Heilige Geist an, dieses zu offenbaren. Und als er das tat, da sprang diese kleine Junge aus meinen Armen und rannte hin und sprang auf dem Podium. Die Mutter wurde ohnmächtig in ihrem Stuhl. Sie saß direkt vor diesem kleinen Jungen. Und diese kleine Junge rannte hin und her. Und dieses Amish-Mädchen, oder Dunkard, was es war, spielte das Klavier. Und sie wurde ganz weiß. Sie sprang auf, mit in der Versammlung. Und ihr Haar fiel über ihr Rücken. Und sie war gekleidet in ein weißes Kleid. Sie schaute aus wie ein Engel. Und sie fing an zu singen, diese unbekannte Zunge. Und als sie das tat, da hat das Klavier einfach fehlerlos weitergespielt. Der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Er ist mit seinem Troste da. Kein Heil ist außer Jesus. Oh, die Menschen liefen zur Haupt um Altar rum und weinten und fielen in den Gängen hin und schrien, Gott sei mir gnädig. Oh, was war das für eine Versammlung. Ja, dieser große Arzt ist immer noch hier. Er hat nicht versagt, er wird auch nicht versagen können. Nun, wie viele hier glauben das, ganz ernst, von ganzem Herzen? Und du bist hier heute Abend mit Erwartungen, dass du geheilt wirst durch die Kraft Gottes? Wenn da irgendjemand im Gebäude ist, den ich kenne, nun ausgenommen diese gerade hier, diese Männer, die hier sitzen, dreie, wozu ich geredet habe vor einige Tage in einer Aussprache von Arkansas, wurde per Taylor, der ein bekehrter Gangster ist, Bruder William sitzt hier gerade, und soweit ich sehen kann, Bruder Gene Goat, mein Kamerad, sitzt hier, und ich denke, das ist alles, was ich sehen kann im Gebäude, was ich jetzt kenne, jetzt im Augenblick. Aber auf diese Weise, also ich weiß, dass die Menschen eben hier sitzen. Nun, ich habe gestanden mit dem Koran in der einen Hand und die Bibel in der anderen vor 100.000. Und da habe ich gesagt, einer muss richtig sein und der andere muss falsch sein. Und die christliche Religion ist die einzige unter allen Religionen und das volle Evangelium ist die einzige Gruppe unter ihnen, die beweisen können, dass Jesus Christus noch immer lebt. Der Rest von denen hat Theologie. Und sie werden dir schon davon sagen, wir haben genauso viel Psychologie. Die Mohammedaner sagen, wir haben genauso viel Psychologie. Wir können genauso laut über unseren Prophet rufen, wie ihr das könnt über euer Jesus. Aber unser Prophet hat uns nie etwas verheißen. Aber euer Jesus hat verheißen, dass er aufstehen würde von den Toten. Und die Dinge, die er getan hat, die werdet ihr auch tun, weil er in euch lebt. Und nun, ihr sagt, unser Prophet ist tot und draußen da ist sein Grab. Und ihr habt einen auferstandenen Jesus. Nun, lasst uns ihn handeln sehen. Und sie werde, nun, du kannst hier mit einigen Theologen schon rumspielen in Bezug auf griechische Worte oder so irgendetwas, dass du sogar selber durcheinander kommst. Aber du sollst nie versuchen, es zu einer Auseinandersetzung kommen zu lassen mit solchen Leuten, wie sie sind. Da tust du gut dran zu wissen, wovon du redest. Da tust du gut dran. Das ist der Grund, dass es so schwer ist, Missionare zu bekommen, die dorthin gehen. Sie wissen nämlich, wovon sie reden. Und du tust dann auch gut dran, weil sie werden nämlich um Beweisen bitten. Aber ich bin so dankbar heute Abend zu wissen, Freunde, dass unser Jesus und jede Verheißung, die er gemacht hat, ist wahr. Also, dass er der Wahrheit ist. Wenn ich irgendjemand hier heilen könnte, ich würde es tun. Wenn ich es nicht tun würde, würde ich ein Heuchler sein. Aber ich kann es nicht. Gott hat eine Gabe an der Gemeinde gegeben. Und das hat er verheißen. Während den Tagen von Luther haben sie gelebt oder haben wir gelebt durch Rechtfertigung. Während den Tagen von Wesley haben wir gelebt durch Heiligung. Die Gemeinde wurde aber immer kleiner. In den Tagen von Pfingsten haben wir gelebt durch die Taufe des Heiligen Geistes und die Wiederherstellung der Gabe. Und nun sind wir richtig klein geworden. Das Kommen von dem Sohn Gottes. Hier haben sie durch Glauben geglaubt. Hier haben sie gejubelt unter der Heiligung. Und hier haben sie in Zunge gesprochen als Gabe und nun das Negativ und Positiv. Also der Schlussstein kommt auf die Pyramide und es ist die Endzeit, wo Christus und seine Gemeinde so ähnlich sind, bis dass es die Toten von den Methodisten und Lutheranen und von all die damals rufen wird und da wird eine Auferstehung sein. Sie, die eingeschlafen sind in die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und siebente Wache, werden aufstehen in einer von diesen Tagen, um Jesus in den Himmeln zu begegnen. Die Stunde ist gekommen, Freunde, das Kommen des Herrn steht bevor. Wir schauen Jerusalem an und sehen, dass die Jude blind wurde um unsere Sache. Und der Feigebaum schlägt aus, also seine Knospen. Und er sagte, und der andere Baum. Und Billy Graham hat eine Erweckung veranlasst unter den nominellen Leuten. Oral Roberts hat eine Erweckung veranlasst unter den Pfingstlern. Und jetzt Jesus, der Sohn Gottes, ist in diesem Übrigbleibsel hineingekommen, um die Menschen für den Schlussstand zu ziehen, um den Sohn Gottes zurückzubringen und die Sache zu vervollständigen, komplett zu machen für das Kommen des Herrn Jesus. Er sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein im Kommen von dem Sohn des Menschen. Nun, ich werde euch meinen Rücken zudrehen, so dass ihr eben nicht sehen könnt. Oder vielleicht soll es heißen, so dass ich euch nicht sehen kann. Und nun bedenke, es war nicht ein Menschen. Der Mensch sitzt da, oder der da sitzt, ist nur ein bisschen Calcium, Potash, Petroleum, 16 Elemente von der Welt, die Gott ging, also wurde Brennen bläst dann, und er blies sie zusammen und ging da herein und es lebte. Und Jesus Christus war das Gleiche. Er war der Sohn Gottes und er war Gott geoffenbart im Fleische. Aber sein Fleisch war Mensch. Sein Geist war Gott. Dann verhieß er in diese letzten Tage, dass er in seine Gemeinde hineinkommen würde. Noch eine kleine Zeit und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr werdet mich aber sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch. Und die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Seht ihr? Nun, das ist der große Arzt, der ist hier. Er sagte, nun, das Zeichen von Sodom und Gomorra. Nun, was ist es? Schau unsere Zeitung an. Homosexuellen und Perversion, also das nimmt alles zu. Seit den letzten 10 Jahren um 40%. Erdbeben an verschiedenen Stellen, alle Arten von Zeichen des Kommens. Und die Kirche fällt weg, fällt ab. Die Endzeit ist hier. Nun, Gott zeigt seine Zeichen auch, wovon wir gepredigt haben. Nun, wenn diese Bibel wahr ist, und das ist es, ich bin bereit für diesen Zweck zu sterben, die Bibel ist wahr, Jesus Christus lebt, wir sind seine Gemeinde, erfüllt mit seinem Geist, dann sein Leben in uns wird das gleiche Leben produzieren, das er lebte in dem Sohn Gottes, wenn der Heilige Geist, also der Heilige Geist Gottes, lebt in uns. Denn für die Herrlichkeit Gottes und für die Sachen von der Gemeinde und für deine Krankheit, ihr, die ihr krank und beladen seid, rühre den Saum seines Kleides an und dann könnt ihr sehen, ob du ihn veranlassen kannst, durch mich zu sagen, auf sein Knecht, also, dass er dich nennt, deinen Namen nennt, wie auch diese Frau, die sein Kleid anrührte. Vielleicht wird der Herr das geben. Also, würde es euer Glaube groß machen und dass ihr dann eure Heilung annimmt? Wie viel glauben, dass sie ihre Heilung annehmen würde, wenn Gott dich auf diese Weise nennen würde oder wenn du ihn das, sehen würde, dass er nennt? Hebet eure Hand, der Herr gewähren es. Also bitte spiel nur weiter der große Arzt. Ich fühle einfach geleitet, dass das getan wird. Ich werde mich jetzt umwenden zu meinen Freunden hier heute Abend und nur euch anschauen, also die, die auf dem Podium sind. Brüder, ich versuche nicht, also ihr seid Gottes, Gott ist mein Zeuge, Bruder David. Also gerade die es nun ganz gewiss deutlich genug gemacht haben an den Leuten, dass es nicht um mich geht. Ich habe nichts damit zu tun. Ich bin gerade, also Gott muss ja irgendjemand gebrauchen. Er ist, also, und keine Hände sind würdig. Aber Gott macht sie würdig, siehst du? Und er hat gewählt von vorgrundlegender Welt, dass sein Zweck erfüllt werden soll. Und es muss erfüllt werden. Es muss einfach ausgeführt werden. Die Gemeinde wird da sein, ohne Flecke und ohne Ritzel. Die Gnade Gottes wird das tun und es wird geschehen müssen und dazu wird man Gnade brauchen. Also genauso wie auch Rede zu Abraham und Sarah zweifelte, gut, er hätte sie eigentlich direkt da umgebracht. Er hätte Sarah direkt da um diesen Zweifel umgebracht, weil das ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Das ist Unglaube, das ist auch die einzige Sünde. Und sie zweifelte und lachte in sich selber, als der Engel diese Gedanke unterschied, als sie im Zelt war. Ist das richtig? Aber warum konnte er dann Sarah da nicht nehmen? Weil sie war ein Teil von Abraham. Dann hätte er Abraham auch nehmen müssen. Und wir sind ein Teil von Jesus, wenn wir im Körper Christi sind. Unser Unglaube ist entschuldigt, wenn wir es unwissend tun, wie sie es auch getan hat. Sie hatte ja Angst. Glaubt ihr, dass etwas auf dem Podium erscheint? Oh, ich wünschte, ich könnte dieses auslegen. Ich muss mich jetzt umdrehen. Ich sehe eine Frau, die eine gereizte Haut hat. Du hast ihn angerührt. Es wird dich verlassen, weil es ist ganz und gar Licht um dich herum. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich. Nun glaube. So, dass ihr auch seht, dass es keine Psychologie ist und dass es keine Gedankenlesen ist, werde ich jetzt meine Rücke euch zuwenden. Und was nun wohl mit dieser Abteilung? Also dies wurde auch einmal getan in der Angelus-Tempel-Schwester, wurde David, du weißt das ja noch. Nun, ich bin gerade, so dass ihr es auch sehen werdet. Ich rede jetzt zu euch, das zeigt, dass ich keine Verbindung aufnehme mit den Menschen dort. Gewiss. Also ich weiß, dass ihr es auch versteht, siehst du, aber ich bitte Gott um Gnade, dass er etwas tut, dass diese Menschen es sehen mögen. Jawohl, ich sehe eine junge Person, eine junge Dame, sie ist nicht von hier, sie ist nicht von diesem Lande, sie ist von einem Land, wo es regnet und wo es eine ganze Menge Bäume gibt, sie ist von Oregon und sie hat epileptische Anfälle und sie sitzt da draußen. Glaubst du, dass Jesus Christus dich gesund machen wird? Nimmst du es für sie an? Steh auf, Schwester. Geh nach Hause. Ich bestrafe den Teufel. Du glaubst von ganzem Herzen? Gut. Und dann hier in dieser mittleren Gang, irgendjemand hat Glaube. Zweifle nicht. Ich rede zu dir, Bruder Schulz, sodass du auch sehen kannst, dass ich jetzt zu dir rede. Also ich lasse jetzt irgendjemand dort, also es gibt da keine Gebetskarte, jetzt ist einfach nicht jetzt irgendjemand herbringen, aber eben, dass sie es sehen mögen. Ja, da ist eine magere Frau, sie hat Krebs, sie sollte heute ins Krankenhaus, sie sitzt hier vorne an, irgendwie eine magere Frau, ihr Name heißt Frau Petersen, siehst du, gut, nun Frau, hab Glaube in Gott. Möge der Gott des Himmels jene Teufel töten, bis dass er durch niemand mehr gesehen werden kann. Du glaubst an den Sohn Gottes? Glaubst du ihn von ganzem Herzen? Du hast Glaube in ihn. Und das ist auch alles, was du zu tun hast. Gut. Nun, seid ihr alle bereit, auch in diese Richtung, um zu glauben? Lass mich jetzt zu diesem Prediger hier sprechen. Glaubst du von ganzem Herzen? Ich hoffe, dass irgendjemand dort auch das tut. Beantworte dieses, dass du auch weißt, dass ich jetzt zu dir rede. Aber siehst du, die Kraft Gottes überschattet alle geistige Dinge und gehst dann hinein im Bereich des Geistes. Jawohl, hinter mir ist eine Frau und sie weiß nicht, was los ist mit ihr. Oh, diese arme Frau. Sie hat 1, 2, 3, 4, 5 Operationen gehabt. Sie weiß nicht, was es ist. Die Ärzte wissen auch nie, was es ist. Sie ist gesandt worden hierher nach Arizona, um zu ruhen. Sie ist von Louisiana. Ihr Name ist Frau Pearson. Gut, Frau Pearson, irgendwo hinter mir. Hebe deine Hand und schau mich an. Du glaubst, dass ich Gottes Prophet bin? Also, ich kenne dich nicht. Das ist richtig. Winke mir deine Hand. Wir sind einander fremd. Und was gesagt worden ist, das ist wahr. Ist das richtig? Die Ärzte wissen nicht, was los ist mit dir. Es sind deine Nerven. Werde nun mal ganz ruhig und habe Glaube und du wirst gesund nach Hause gehen. Hab Glauben in Gott. Glaubst du, dass der Sohn Gottes wieder auferstanden ist? Nun, und was mit irgendjemand in dieser Abteilung? Seid ihr auch schon fertig da hinten, um zu glauben? Bett, freust du dich aus, dass du ein Christ bist? Ist nicht wunderbar, um aus diesem Leben herauszukommen, was du gelebt hast, und ein Christ zu sein? Oh, hier ist eine Dame. Es ist eine Frau, ein Mann und ein Kind. Die Dame nimmt Verbindung auf mit Gott. Sie ist hinter mir und sie hat irgendwie eine Art von Magenleiden. Und sie hat danach hier eine Schwäche. Sie ist nicht von hier, auch nicht. Sie ist von einem wüsteähnliches Land und sie ist von Kansas. Ihr Mann ist Prediger. Das ist er von ihr, sitzt direkt da. Nun, ich kenne dich nicht. Und wenn das richtig ist, Dame, dann winke mir deine Hand. So, gut, richtig, mein Herr. Gut, nun geh nach Hause und glaub an den Herrn Jesus Christus und sei gesund. Glaubt ihr den Herrn? Und nun, ihr alle jetzt im Gebäude, glaubt ihr den Herrn? Ganz gewiss, er ist hier. Jesus Christus ist selber, gestern, heute und in Ewigkeit. Der gleiche Gott, der Elia zeigen konnte, wo jene Witwefrau war. Der gleiche Gott kann mir zeigen, wo du bist, wo du sitzt, betest, weil es ist der Geist von Jesus Christus, derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Glaubt ihr das? Lass jede Person hier jetzt seine Hand auf der andere legen, während ich für euch im Allgemeinen hier jetzt bete, und glaubt, so dass ihr auch wissen wird, dass ihr etwas da drinnen bekommt, ein jeder von euch. Also, ihr seid ja Gläubige, ist nicht so? Wenn ihr das seid, dann sagt Amen, die Versammlung sagt Amen. Also in der Gegenwart Gottes, mit diesem unfehlbaren Beweis von der Auferstehung Jesu Christi, lege jetzt eure Hände aufeinander und bete füreinander. Unser himmlischer Vater, ich gebe dir jetzt diese wartende Zuhörerschar. Möge alle diese Menschen, die Buße getan haben über ihre Sünde, ein gutes Gemeindezuhause finden. Möge die, Herr, die krank sind, geheilt werden. Möge die Kraft des Satans gebrochen sein über ihren Leben, gerade jetzt. Nun, ich den Teufel bestrafe und bitte, dass die Kraft Jesu Christi auf diese Versammlung kommen wird und alle Krankheiten und Beladenheit wegnimmt und jede Zweifel. Und nun komm gerade, Herr, und heile sie. Im Namen Jesu Christi, den Sohn Gottes, bitte ich das.